Plötzlich stand Yaru vor ihr. Er lächelte. »Wir sind beide früh auf den Beinen. Keiner von uns hat Geduld genug, um mehr zu schlafen als absolut notwendig. Es tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe.« Yaru zuckte die Schultern und zeigte auf einen grün lackierten Jeep, der auf der Straße neben den Zelten stand. »Der ist für dich«, sagte er. »Ein Chauffeur wird dich an einen Ort fahren, der nur ein paar Meilen von hier entfernt ist. Dort wirst du ein seltsames Schauspiel sehen, das sich in der Dämmerung bei jedem Wasserloch zeigt. Für einen kurzen Augenblick schließen Raubtiere und Beutetiere Frieden, nämlich dann, wenn sie trinken. Danke für die Fürsorge«, sagte Hong. »Aber wir sollten reden.« Yaru wischte ihre letzten Worte ungeduldig beiseite. »Reden können wir später. Die afrikanische Dämmerung ist kurz. Kaffee und Frühstück befinden sich in einem Korb.« Hong hatte das Gefühl, Yaru suche einen Weg zur Versöhnung. Was am Tag zuvor passiert war, sollte nicht zwischen ihnen stehen. Sie ging zum Auto, begrüßte den Chauffeur, einen mageren Mann mittleren Alters, und setzte sich auf den Rücksitz. Der Weg, der sich durch den Busch schlängelte, war kaum mehr als eine Spur in dem trockenen Boden. Hong achtete auf die dornigen Zweige der niedrigen Bäume, die in den offenen Wagen schlugen. Als sie ankamen, hielt der Chauffeur auf einer Anhöhe direkt oberhalb des Wasserlochs und reichte ihr ein Fernglas. Am Wasser standen Hyänen und Büffel und tranken. Der Fahrer machte sie auf einer Elefantenherde aufmerksam. Die grauen Tiere näherten sich langsam dem Wasserloch, als kämen sie direkt aus der Sonne. »So müsste es zu Anbeginn der Zeiten gewesen sein«, dachte Hong. »Hier waren die Tiere in einer unendlichen Reihe von Generationen gekommen und gegangen. Die Elefanten kamen näher, Staub wirbelte um ihre mächtigen Körper.« Dann zersprang die Stille. Der Fahrer starb als erster. Der Schuss traf ihn in die Schläfe und riss ihm den halben Kopf weg. Hong hatte nicht Zeit genug zu begreifen, was geschah, ehe auch sie von einem Schuss getroffen wurde, der in ihren Kiefer einschlug, dann von einem zweiten, der ihr Rückgrat zertrümmerte. Bei dem trockenen Knallen hoben die Tiere kurz den Kopf und lauschten. Dann wandten sie sich wieder der Tränke zu. Yaru und Liu kamen an den Jeep und wälzten ihn mit vereinten Kräften den Hang hinunter. Liu goss einen Kanister Benzin über den Wagen. Er trat zur Seite und warf eine brennende Streichholzschachtel auf den Jeep, der mit einer Explosion in Flammen aufging. Yaru schlich sich hinter ihn und schlug ihm mit einem eisernen Totschläger schwer ins Genick. Er schlug so lange, bis Liu sich nicht mehr rührte. Dann stieß er den Körper des Leibwächters in das Feuer, das immer noch lichterloh brannte. Yaru fuhr das Auto in die dichte Buschvegetation und wartete. Nach einer halben Stunde kehrte er zum Camp zurück und schlug Alarm. Am Wasserloch habe sich ein Autounfall ereignet, der Jeep sei über die Felskante gefahren, hinuntergestürzt und beim Wasserloch in Flammen aufgegangen. Seine Schwester sei zusammen mit dem Chauffeur verbrannt. Als Liu versucht habe, ihnen zu helfen, sei er selbst in den Flammen umgekommen. Als Yaru mit der Delegation nach Peking zurückflog, hatte er zwei Urnen mit Asche bei sich. An einem der ersten Abende in Peking trat er auf seine große Terrasse hoch über der Stadt und ließ die Asche in das Dunkel wirbeln. Manchmal aber vermisste er seine Schwester und die Gespräche, die sie miteinander geführt hatten. Gleichzeitig wusste er, dass das, was er getan hatte, absolut notwendig gewesen war. Mali trauerte in stillem Entsetzen über das, was geschehen war. Im Innersten glaubte sie nicht an die Geschichte von dem Autounfall.